ARD Sounds.
Bevor es losgeht, haben wir noch einen wichtigen Hinweis für euch. In diesem Podcast geht es um Mord. In dieser Folge beschreiben wir diesen Mord, weil wir glauben, dass es wichtig ist für die Geschichte, wie diese Tat passiert ist.
Wenn euch das zu heftig ist, dann hört am besten mit einer anderen Person zusammen. Oder erst ab Folge 3. Außerdem ist uns wichtig, dieser Podcast ist nichts für Kinderohren.
Und jetzt geht's los.
Krass. Jetzt stehen wir hier einfach am Tatort.
Ja, also es ist so eine Ecke. Ich glaube, das macht's auch so wirklich, ne? Weil man erwartet nicht, dass das hier so direkt an der Straße ist. Also wir können hier kaum stehen, weil die Autos hier so vorbeirauschen.
Ja.
Also wieso kommt hier jemand auf die Idee, hier zu jagen? Ich habe keine Ahnung.
Tja, hier sind die perfekten Bedingungen. Das Einzige, was hier stört, ist, dass man halt von Menschen auch gesehen werden kann. Mhm. Das hat aber Andreas S. nicht gestört.
Nee.
Scheinbar.
Vollkommen egal. Weiß nicht, ob wir uns das einreden, aber also man hat so das Gefühl, wie hier ist was passiert.
Ja.
Und das ist einfach so ein Flecken Erde, wo halt was passiert ist, ja.
Ja, genau.
Also, ich fand's komisch, da am Tatort zu stehen. Und wir haben vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie komisch sein könnte, da zu stehen.
Haben wir überhaupt nicht gemacht, ne? Da war ja auch noch so ein Holzkreuz aufgestellt. Und ich weiß nicht, wie du das da gefühlt hast. Das war irgendwie total die Mischung aus surreal und real. Denn da sind die ganze Zeit so die Autos an uns vorbeigefahren. Wir hatten da kaum Platz, ne? Man hört es ja auch. Das war so richtig wumm, wumm.
Ja, wir waren da an dieser Landstraße, K22. Das ist eine Kreisstraße, also noch kleiner als so eine typische Landstraße, wie man die kennt. Passen gerade mal so zwei Autos nebeneinander durch. Und da, wo wir waren, das ist, wo es vom Örtchen Maiweiler Hof aus dem Berg runtergeht ins Tal. Und zwar in Richtung des Örtchens Ulmet. Und dazwischen ist eben diese Kreisstraße. Und man muss sich vorstellen, links ist militärisches Sperrgebiet, hohe Zäune, man kann gar nicht richtig gehen. Und rechts ist mal Wald, mal weite Felder. Ja, und wir standen da, also richtig auf dem Feld schon drauf. Und ehrlich gesagt, wir haben auch ziemlich wild geparkt. Also du hast extra noch den Warnblinker angemacht, damit uns die Autos, die da den Berg runter oder hochfahren, auch sehen. Und ja, wir standen da und es war einfach so eine Straße, wo man eigentlich nicht anhält. Wo man einfach nur lang fährt.
Ja, genau. Aber wir haben da angehalten, weil wir natürlich sehen wollten, wo diese Tat passiert ist, über die wir in diesem Podcast sprechen. Und ich glaube, Nadine, bevor wir das machen, sollten wir uns auch erstmal vorstellen.
Ja, absolut. Also wir beide, wir sind Journalisten vom Saarländischen Rundfunk. Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann. Und in diesem Podcast geht es um einen Fall, der im Januar 2022 ganz Deutschland mitgenommen hat. Der Polizistenmord von Kusel.
Sie riskieren ihr Leben, um andere zu schützen, um unsere Sicherheit zu garantieren. Doch dass eine einfache Routinekontrolle vergangene Nacht an einer einsamen Landstraße im Landkreis Kusel, unweit von Kaiserslautern, für zwei junge Polizisten tödlich endet, ist ein Schock weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus.
Some breaking news. A manhunt is underway in southwest Germany after two police officers were killed during a traffic stop.
In der vergangenen Nacht wurden hier zwei Polizisten getötet. Eine 24-jährige Polizeistudentin und ihr 29-jähriger Kollege.
Die Polizisten waren heute früh bei einer Fahrzeugkontrolle etwa 20 Kilometer nordwestlich von Kaiserslautern getötet worden.
Kusel, das muss man jetzt mal dazu sagen, das ist zumindest hier im Südwesten wirklich so ein Begriff. Also man muss eigentlich nur diesen Namen sagen und alle denken sofort an den Polizistenmord. Ich erinnere mich noch gut, als vor 4 Jahren diese Tat war. Also das hat uns als Journalisten, aber ehrlich gesagt wirklich alle in der Region, richtig ins Mark getroffen.
Ja, das war voll so. Also ich habe damals ja auch noch gar nicht hier im Saarland gelebt, sondern in Nordrhein-Westfalen, da komme ich eigentlich her. Und da haben das natürlich auch alle mitbekommen, ne? Und ja, das war damals noch die Zeit von Corona. Wir hatten also alle schon ziemlich schwere Jahre hinter uns. Und da mitten rein ist dann noch dieser Polizistenmord gekommen. Ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, da haben echt viele gedacht, boah, sind das jetzt vielleicht irgendwelche Reichsbürger oder so? Ja, die haben am Ende versucht, sich das irgendwie zu eigen zu machen, aber am Ende waren sie es nicht. Aber eine Katastrophe war es trotzdem.
Ja, es war eine Katastrophe. Und aus unserer Sicht war es auch eine mit Ansage. Was wir ehrlicherweise nicht gewusst haben, als wir vor ein paar Monaten an diesem Tatort gestanden haben. Aber jetzt wissen wir es. Wir wissen, was vorher schon alles klar war, was Behörden wussten und was sie nicht unternommen haben.
Ja, genau. Wir haben für diesen Podcast mit über 30 Menschen gesprochen. Die allermeisten von ihnen wollten nicht vor dem Mikrofon mit uns sprechen. Einige wenige haben sich aber getraut. Wir wollten von ihnen wissen, was ist in der Nacht von Kusel passiert. Was wir da gefunden haben, das hat uns selbst überrascht. Denn eigentlich ist die viel spannendere Frage, was ist davor passiert und was eben nicht.
Wir nehmen euch mit auf diese Recherche zum Polizistenmord von Kusel. Und wir gehen zurück an den Ort, an dem wir eben schon waren.
Aber wir gehen da nicht heute hin, also in der Gegenwart, sondern vor 4 Jahren zurück dahin, wo auch unsere Recherche anfängt. In die Nacht vom 30. auf den 31. Januar 2022.
Nach tödlichen Schüssen auf 2 junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend 2 Tatverdächtige festgenommen worden.
Dass ich da jemand umbringe, das würde mir heute noch nicht in den Kopf raus. Was sind das für Leute?
Dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Komm schnell, sie schießen, komm schnell!
Das ist im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Wir sind eure Hosts.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann.
Das ist Folge 1. Die Nacht von Kusel. Es war eine ungemütliche Nacht. Die Nacht von Sonntag auf Montag. Es war eisig kalt. Gerade mal um die 1 Grad rund um die Gemeinde Ulmitt im Landkreis Kusel. Also das liegt in der Westpfalz. Und diese Gegend, die ist ziemlich ländlich. Die Kreisstadt Kusel zum Beispiel hat gerade mal über 5000 Einwohner. Und ich würde behaupten, vor dem Polizistenmord war das den allermeisten auch deshalb gar kein Begriff. Eine Gegend in Rheinland-Pfalz, nah an der Grenze zum Saarland. Und genau da ist es eben in dieser Nacht so eisig. Man kann sich vorstellen, dass Jasmin B. und Alex K. lieber im Auto sitzen bleiben würden, als rauszugehen.
Bist du dir das sicher? Also ich meine, immerhin war es Jasmins 2. Einsatz und nur im Auto sitzen will man da ja vielleicht auch nicht. Da hat man auch so ein bisschen Hummeln im Hintern, wie man so schön sagt. Ne?
Ja, vielleicht auch das. Aber so oder so, wir wissen es nicht. Wir können hier tatsächlich nur vermuten, wie die Nacht von Kusel wirklich ausgesehen hat. Denn wir waren nicht dabei. Aber wir haben ein Dokument, in dem ziemlich genau steht, wie diese Nacht verlaufen ist. Und das ist das Urteil aus dem Prozess rund um den Polizistenmord. Und da fängt alles so an. Jasmin B. und Alex K. sind zusammen im Auto unterwegs. Sie sind Polizisten. Alex ist Polizeikommissar und einer, der sich bei Einsätzen oft um die Polizeianwärter kümmert. Und Jasmin ist so eine Anwärterin. Sie ist fast fertig mit ihrer Ausbildung zur Polizistin, hat gerade erst ihr letztes Schießtraining absolviert. Und sie soll bald auch fest bei der Polizei in Kusel mitarbeiten. Heute ist ihr 2. Einsatz draußen auf der Straße, haben wir eben schon gesagt. Und ja, einige haben sich gefragt, ob das so normal ist. Also ein fertiger Polizist mit nur einer Auszubildenden allein im Auto.
Die Kollegin hier war kurz vor dem Abschluss, die hätte im Mai ihren Dienst begonnen. Sie hatte alle Trainings, Schießtrainings, Einsatztrainings, Zugriffstrainings absolviert.
Das ist Heiner Schmolzi, der damals Polizeivizepräsident im Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern war. Das Polizeipräsidium, zu dem auch die Polizei in Kusel gehört.
Die Schießtrainings waren im Dezember nochmal mit einer Prüfung auch abgelegt worden. Und sodass das in diesem Fall auch dann, sie war auch schon 2-mal im Praktikum hier beim PP Westpfalz, bei der Kriminalpolizei und bei der Schutzpolizei, stand. Sie war also fast in der Hinsicht eine fertige Polizistin und dann kann man das machen.
Schmolzi hat das gesagt einen Tag nach der Tat in einer Pressekonferenz. Aber zurück zu der Nacht im Januar 2022. Alex und Jasmin sind nicht allein unterwegs. Es gibt insgesamt 3 Autos, die von der Polizei in Kusel in dieser Nacht losfahren. Es gibt noch 2 weitere Polizeiautos, in denen sitzen auch jeweils 2 Polizisten. Und Jasmin und Alex, die sind als Einzige in einem Zivilauto unterwegs. Das ist ein VW Tiguan. In letzter Zeit hat es immer wieder Einbrüche im Landkreis Kusel gegeben. Und ehrlich gesagt, das ist kein Wunder, weil die Autobahn mitten durch diesen Kreis läuft, die A62. Man ist also von der Autobahn schnell in Kusel und den Nachbarorten und man ist auch schnell wieder weg. Die Polizei ist also unterwegs, weil sie nach diesen Einbrechern sucht und weil sie Präsenz zeigen will. Die 3 Autos machen sich auf den Weg und fahren rum. Man kann sich vorstellen, dass Jasmin und Alex eine gute Zeit hatten. Also Jasmin war bestimmt ein bisschen aufgeregt. Ich meine, der 2. Einsatz. Und dann auf der anderen Seite Alex, der so ein Typ war, den konnte man eigentlich nicht nicht mögen. Das haben uns eine ganze Menge Leute erzählt. Der konnte einfach mit allen echt gut connecten. Und er war auch ein guter Polizist. So hören wir das eigentlich von allen, mit denen wir darüber sprechen. Sie fahren also rum. Alex fährt, Jasmin ist Beifahrerin. Sie erzählen vielleicht dies und das. Vielleicht hat Jasmin auch ein paar Fragen gehabt. Vielleicht haben sie auch was Privates erzählt oder über diese eisige Kälte geflucht. Auf jeden Fall kommen sie auf der Landstraße K22 an. Hier ist es sehr ruhig. Sie kommen vom Örtchen Maiweiler Hof, wo gerade mal 20 Häuser stehen, und fahren die Landstraße runter ins Tal. Es ist gegen 4.15 Uhr morgens. Und um diese Zeit ist hier eigentlich gar nichts los. Und dann sehen Alex und Jasmin diesen weißen Kastenwagen. Also so einen typischen kleinen Transporter. Den kennen die meisten, glaube ich, von uns, wenn sie mal so einen Umzug oder so selbst auf die Beine gestellt haben.
Was die Annahme von den beiden war, das mag nun dahingestellt sein. Das ist natürlich eine Vermutung, eine Spekulation, ob eine Panne oder ein Unfall dort anzunehmen war, was wir dort ja häufig haben in dem Bereich Kusel. Das sind halt eben auch Wildunfälle. Ja.
Das ist nochmal der damalige Polizeivizepräsident Heiner Schmolzi in dieser Pressekonferenz vom 1. Februar 2022.
Also man konnte von diesem Sachverhalt jetzt bei der ersten Ansicht dieses zu kontrollierenden Fahrzeugs nicht davon ausgehen, was hier vorlag.
Dieser weiße Kastenwagen, der steht halb auf der Straße, also in die andere Richtung, in die Alex und Jasmin unterwegs sind. Er muss auch halb auf der Straße stehen, denn auf der Seite, an der er hält, da ist kein wirklicher Platz zum Halten. Rechts ist dieses militärische Sperrgebiet, der Truppenübungsplatz Baumholder. Die Bundeswehr übt hier, schießt hier, immer wieder auch US-amerikanische oder NATO-Soldaten. Ein Übungsplatz, der mit hohen Zäunen abgesperrt ist und hier kann kaum ein Mensch langgehen. Vielleicht denkt Alex erstmal, dass der Fahrer des Kastenwagens einen Wildunfall hatte. Wie gesagt, hier sind oft Rehe und Wildschweine unterwegs. Oder eine Panne. Vielleicht sagt er sowas wie, komm, wir gucken uns das mal an, zu Jasmin. Wahrscheinlich sehen Jasmin und Alex aber auch sehr schnell, dass da einer im Feld sich wegduckt. Da ist also dieser weiße Kastenwagen. Links vor ihnen am Straßenrand. Und rechts vor ihnen, mitten auf dem weiten Feld, steht jemand. Wird geblendet vom Licht ihres eigenen Autos und versteckt sich dann mitten auf dem Feld draußen. Irgendwas stimmt hier nicht. Alex und Jasmin halten an, direkt neben dem Kastenwagen, und sie steigen aus. Sie sind zwar in dem unauffälligen Auto unterwegs, aber jetzt erkennt eigentlich jeder sofort, dass sie Polizisten sind. Sie haben ihre Westen an, auf denen in Großbuchstaben Polizei steht.
Ja, das haben wir auch alle schon mal gesehen, ne? Da, wo es so reflektiert, wenn da Licht drauf fällt. Also die beiden vom Kastenwagen, die sehen vermutlich ziemlich schnell, dass da nicht einfach irgendjemand anhält.
Ja, genau. Und beide, also Alex und Jasmin, hatten auch ihre Taschenlampen an. Ich glaube, spätestens da ist ziemlich klar, dass hier nicht irgendwelche zwei Personen anhalten, sondern dass es Polizisten sind. Ja.
Also nochmal, damit wir uns das alles auch besser vorstellen können. Ne? Die beiden Autos stehen jetzt ungefähr auf gleicher Höhe an dieser Straße, dieser K22, aber in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Alex und Jasmin steigen aus, sind als Polizisten erkennbar.
Genau, ja. Genau. Und dann macht Alex das, was man eben als Polizist macht. Er macht erstmal eine Verkehrskontrolle. Denn irgendwie kommt ihm das alles jetzt doch komisch vor. Er geht also an die Fahrertür des Kastenwagens, übrigens ein weißer Renault Trafic, Und wahrscheinlich hat er nochmal gesagt, dass er von der Polizei ist. Und dann will Alex die Fahrzeugpapiere und den Führerschein des Fahrers sehen. Also absolute Routine für Alex. Keine Ahnung, wie oft er das schon gemacht hat. Für Jasmin natürlich noch nicht. Aber auch sie weiß, dass das 0815-Programm bei der Polizei ist. Ich meine, welche Situation im Straßenverkehr fängt nicht mit einer Verkehrskontrolle an? Alex guckt kurz auf den Ausweis und den Führerschein und bittet den Fahrer dann auszusteigen. Im Urteil steht, dass er den Fahrer wörtlich fragt, wo ist denn dein Kollege? Dann geht er mit dem Fahrer zusammen schon mal in Richtung Heck des Kastenwagens, also in Richtung Laderaum.
Ja, der Kollege, also der andere, der sich da eben im Feld versteckt hat, den haben die beiden Polizisten ja schon gesehen.
Der Fahrer ruft dann diesen Kollegen. Und Alex, der jetzt ja am Ende des Kastenwagens steht, der sieht, dass die Türen hinten nicht richtig zu sind. Er leuchtet mit seiner Taschenlampe ins Auto und da sieht er, dass in diesem Auto eine ganze Menge tote Tiere sind. Rehe, Wildschweine. Vermutlich sieht er auch, dass Blut aus dem Transporter auf den Boden tropft. Okay, das sieht nicht nach normalen Jägern aus, wird er sich denken. Der Fahrer geht jetzt nochmal nach vorne zum Auto. Wir wissen nicht genau, was er gesagt hat, aber offenbar gibt er vor, seinen Jagdschein zu holen oder irgendwas, was eben zeigt, dass er Jäger ist. Alex drückt dann auf sein Funkgerät. Oben links an seiner Weste ist das und er gibt einen Funkspruch durch.
Und diesen Funkspruch haben wir nachsprechen lassen.
Also wir haben da ein paar dubiose Personen festgestellt im Bereich von Ulmit. Die haben den ganzen Kofferraum voller Wildtiere. Wir bräuchten hier noch ein zweites Fahrzeug. Es könnte eventuell Jagdwilderei sein.
Wer von den 40er-Kräften ist in der Nähe?
4001 Straße. 40, ich gebe dir gerade mal zwei Personen und ein Kennzeichen. Polis.
Polis, das ist die Datenbank, die die Polizei nutzt, um zu gucken, ob die Person, die hier gerade kontrolliert wird, schon irgendwo aufgetaucht ist. Während Alex diesen Funkspruch abgibt, ist er wieder hinter das Polizeiauto gegangen.
Und dann ist da ja noch Jasmin.
Ja, was sie macht, das wird auch im Gerichtsurteil genau rekonstruiert. Jasmin steht ungefähr 3 Meter weit weg von Alex im Scheinwerferlicht des Polizeiautos und sie hält die Taschenlampe oben in der linken Hand und leuchtet auf den Fahrer und seinen Kollegen, um die beiden im Blick zu behalten. Und sie sieht dabei auch, dass der Fahrer vorne immer noch was sucht. Also seine Dokumente, dass er Jäger ist, wie der gesagt hat. Und dann geht es ganz schnell. Es ist 4.20 Uhr und 12 Sekunden. Jasmin sieht noch, wie der Fahrer aus dem Auto zurückkommt. Er kommt auf sie zu und er hat eine Waffe in der Hand.
Ja, also die Kollegin, die hatte die Pistole noch im Holster. Die hatte wohl möglicherweise eine Taschenlampe vorher in der Hand und die Papiere möglicherweise. Die war arglos.
Er ist jetzt nur noch 2 bis 3 Meter von ihr weg. Er zielt mit der Waffe, einer Schrotflinte. Er zielt auf ihren Kopf. Er trifft sie, am Kiefer links, und trifft die linke Hand, in der sie die Taschenlampe neben ihrem Kopf hält. Der Schuss ist so heftig, dass sich ihr Körper dreht. Sie wird bewusstlos. Sie fällt zu Boden. Sie bleibt auf dem Bauch liegen, mitten auf der Straße. Alex hört den Schuss. Er sieht, wie seine Kollegin auf den Boden fällt. Wahrscheinlich vergehen die Sekunden für ihn ab jetzt in Zeitlupe. Er ist voller Adrenalin. Das wird das Obduktionsergebnis später zeigen. Also jetzt Überlebensmodus an. Jetzt ist keine Zeit zu überlegen. Alex muss alles abrufen, was er als Polizist gelernt hat. Er muss sofort funktionieren. Der Schütze dreht sich um. Weg von Jasmin, hin zu ihm, zu Alex. Er zielt auf ihn. Und er trifft. Er trifft Alex am Gesäß. Es muss furchtbar wehtun. Aber vielleicht merkt Alex das gar nicht, eben weil er voller Adrenalin ist. Er hat Angst. Todesangst. Er zieht seine Dienstwaffe. Es ist 4.20 Uhr und 25 Sekunden. Er funkt. Er schreit.
Von 20.17 Uhr bis 21.08 Uhr. Wurde gefunkt.
Nur zum Verständnis, er meint hier eigentlich die Minuten und Sekunden, also 4 Uhr, 21 Minuten und 8 Sekunden.
Bis 21.08 Uhr wurde gefunkt, komm schnell, die Schieße, komm schnell.
Komm schnell, die schießen, komm schnell.
4012 ist gleich in Erdesbach, wir kommen.
3 Sekunden später.
Wir sind zwischen Ulmet und...
Alex steht jetzt mitten auf der Straße und schießt. Es ist 4.20 Uhr und 30 Sekunden. Er schießt 6-mal und versucht dabei immer weiter wegzukommen von dem Kastenwagen und von dem Schützen. Alex hält seine Dienstwaffe mit ausgestreckten Armen vor den Kopf. Der Schütze zielt wieder. Er trifft ihn da, wo keine Schutzweste ist, unten links in den Bauch. Alex schießt weiter in Richtung des Kastenwagens. Aber dieser Schuss in seinen Bauch, der macht ihn fertig. Er taumelt, aber rennt gleichzeitig weiter, mitten ins Feld, Hauptsache weg. Er schießt nochmal und nochmal.
Der Kollege hat dann noch sein Magazin geleert. Also er hat 14 Mal noch geschossen. Und der weitere Ablauf, den müssen wir jetzt noch leeren.
Aber dieser Treffer im Bauch, der ist so heftig, er kann nicht mehr. Er sinkt auf die Knie und fällt mit dem Bauch auf den Boden. Wir wissen nicht, ob Alex jetzt noch bei Bewusstsein ist, aber es trifft ihn noch ein Schuss in Höhe seiner rechten Achsel, durch den rechten Arm bis hin zur Brust. Später sagen die Gerichtsmediziner, dass er an diesem Schuss nach wenigen Minuten gestorben wäre. Jetzt aber lebt er noch. Der Schütze geht auf ihn zu. Er steht vor ihm. Er dreht Alex um, vom Bauch auf den Rücken. Der Schütze merkt, dass Alex noch atmet. Der Schütze zielt. Er zielt auf den Kopf, auf Alex' Kopf. Er schießt. Alex ist tot.
Nochmal Spangenberger ARD-Tagesschau. Es war in der Presse zu lesen, dass die beiden Polizisten durch Kopfschüsse gestorben sind. Was können Sie zu den Schüssen sagen? Waren es Kopfschüsse? Die Bundesinnenministerin Faeser sprach ja von einer Hinrichtung, was durchaus den Schluss zulässt, dass es Kopfschüsse sind.
Noch einmal die Pressekonferenz. Diesmal antwortet der Kaiserslauterer Oberstaatsanwalt Stefan Orten.
Das kann ich bestätigen, ja. Das kann ich bestätigen. Beide sind im Kopf getroffen worden.
Luft holen?
Luft holen.
Zehn Minuten später kommen die anderen beiden Streifenwagen auf der K22 an. Der VW Tiguan, das zivile Polizeiauto, das die anderen ja kennen, das steht noch da. Der Kastenwagen ist weg. Auf der Straße sehen die anderen Polizisten die Polizeianwärterin, ihre Kollegin Jasmin. Tot. Im Feld finden sie kurz darauf ihren Kollegen Alex. Auch tot. Die Polizisten sind geschockt. Und sie haben erst einmal keine Ahnung, wer der oder die Täter waren. Sie wissen nicht, ob der oder die hinter der nächsten Ecke lauern. Sie wissen nicht, warum ihre beiden Kollegen sterben mussten. Sie wissen nur eins. Es muss jetzt schnell gehen. Sie müssen den oder die Täter finden. Sie wissen ja noch nicht mal, ob der Täter noch mehr von ihnen auf dem Gewissen hat. Dass da einfach jemand geschossen hat, um Wilderei zu vertuschen, das können sich zu diesem Zeitpunkt die wenigsten vorstellen.
Die zweite Frage bezieht sich nochmal auf das Motiv. Das Einzige, das kommt einem so irrsinnig vor, was Sie bisher gesagt haben, war im Prinzip die Vertuschung der Wilderei. Gibt es keine anderen Motive, die Sie bisher ins Auge gefasst haben? Also ist es Polizistenhass oder es kommt einem so irrsinnig vor, dass es das einzige Motiv gewesen sein soll?
Also für mich stellt sich das auch so dar, dass das einzige Motiv war, dass hier zur Verdeckung einer Straftat, zum Erhalt oder zu der weiteren Möglichkeit zu haben, hier auch mit Wild zu arbeiten und zu jagen, dass das Motiv war. Ich habe keine andere Erklärung.
Lass uns bitte einmal kurz noch über das Thema Wilderei sprechen.
Das ist in jedem Fall kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.
Dafür gibt es im Strafgesetzbuch einen eigenen Paragraphen. Der definiert das Ganze ziemlich genau. Auf gut Deutsch steht da drin, wer wilde Tiere jagt, ohne die offizielle Erlaubnis dazu zu haben, der macht sich strafbar. Ihm oder ihr droht dann eine Geldstrafe, im schlimmeren Fall sogar bis zu 3 Jahre Haft. Wenn man das Ganze aber dazu auch noch gewerbsmäßig macht, also damit sein Geld verdient, dann kann man auch mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden.
Okay, da bekommt man also schon auch eine Strafe für. Aber das ist eben einer dieser Punkte, der es so schwer macht, diesen Fall, diese Tat auszuhalten. Dass es am Ende offenbar vor allem darum gegangen ist, das Wildern zu vertuschen. Und dafür tötet einer Menschen? Im ersten Moment kann man das ehrlich gesagt gar nicht fassen.
Aber je näher wir an diesen Fall rangekommen sind, desto mehr haben wir gemerkt, wer den Täter Andreas S. schon kannte, für den war diese Reaktion nicht so schwer vorstellbar, wie sie sich erstmal angehört hat. Andreas S., der war vielleicht sowas wie, ja, eine tickende Zeitbombe. Denn dieser Fall war nicht der erste, bei dem er aufgefallen ist.
Nächstes Mal bei Im Fall Kusel.
Und deshalb war ich auch so überrascht und bin heute noch ziemlich geschockt, dass das sowas bei uns vorkommen kann.
Und man muss ja dazu sagen, diese Thermozieleinrichtungen, die sind bei der Jagd eigentlich gar nicht erlaubt.
Er greift zwischen die Sitze und packt diese Schrotflinte. Das war Im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD.
Recherche Nadine Thielen und Lukas Baumann.
Dramaturgie und Skript Nadine Thielen.
Produktion Annette Mattheis.
Redaktion Simone Mirhashimi.
Cover und Grafik Laura Erbe.
Und wir sind eure Hosts
Nadine Thielen
und Lukas Baumann.
Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und uns bei dieser Recherche unterstützt haben.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ARD Sounds App findet ihr aber jetzt schon alle Folgen auf einmal.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne Sterne da und empfehlt ihn weiter.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und ich liebe diesen Podcast und deswegen freue ich mich übelst, dass wir ihn hier vorstellen dürfen.
Er liebt ihn
dürfen.
Wirklich. Er hat es mir so oft gesagt. Er liebt ihn.
Ja, ist ja auch einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts und er ist endlich zurück. Bayern 3 True Crime und das mit 2 neuen Hosts. Moderatorin Lea Geishauer hostet ab jetzt zusammen mit Strafverteidigerin Jana Jürgen. Und auch bei ihnen geht's um wahre Kriminalfälle, mitten aus dem Alltag.
Ja, was ich ehrlich gesagt cool finde, die beiden haben sich vor allem eines jetzt auf die Fahne geschrieben, stärker auf die Hintergründe von der Tat zu gucken, also und zwar auf die psychologischen. Also zum Beispiel, wie entstehen gefährliche Gruppendynamiken oder wann spricht man eigentlich von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung?
Hört da unbedingt mal rein in die neue Staffel von Bayern 3 True Crime. Eine neue Folge gibt's jeden zweiten Donnerstag in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes.